Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus San Diego und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Neuronews vom diesjährigen EEN-Kongress im Rahmen des Roche-Nervennahrungspodcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir zeichnen diese Folge am 7.4.2025 auf. Mein Name ist Matthias Meurer, Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und ich freue mich, meinen heutigen Gast, Professor Kerstin Hellwig aus Bochum, begrüßen zu dürfen, die ich vor Ort hier in San Diego treffen konnte, um mich mit ihr über wichtige Themen und Neuigkeiten auszutauschen. Ja, guten Morgen, Kerstin. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hast du das Jetlag einigermaßen im Griff?
Nee, noch nicht. Heute wäre ich eigentlich bereit gewesen, ein bisschen länger zu schlafen. Aber die Sonne scheint in San Diego, das ist toll. Das hilft auf jeden Fall, den Jetlag ein bisschen in den Griff zu kriegen.
Ja, wir sind jetzt ja schon am zweiten Kongresstag eigentlich angekommen. Wie gefällt's dir? Wie ist die Stimmung generell?
Wenn die Sonne scheint, was sie ja meistens tut in Südkalifornien, ist es schon eine gute Kongressstadt, weil man auch viel zu Fuß erledigen kann.
Ja, sehr
kann.
Schön.
Das ist super, finde ich. Hinten dran direkt das Wasser. Also das ist toll. Auch eine Terrasse. Also man sieht das Licht auch im Kongresszentrum.
Ist ein schönes Kongresszentrum, ne? Gerade mit der mittleren Halle da, wo das doch so offen ist. Und also das muss ich auch sagen, gefällt mir ausgesprochen gut. Wobei ich ja manchmal schon so ein bisschen auch schmunzle über die Amerikaner und ihre, sagen wir mal, doch etwas showgetriebene Gestaltung von so Kongressen, oder?
Das auf jeden Fall. Und gestern haben mir meine Doktorantinnen erzählt, dass sie in irgendeiner Mail gelesen hätten, es gäbe Puppies, also irgendwelche Welpen. Und tatsächlich sind diese Puppies da irgendwo auf dem Kongress zum Stressabbau, was auch schon skurril anmutet.
Ja, ist die Frage, ob das Stressabbau für die Puppies ist dann in dem Fall, ne? Und es ist irgendwie auch so eine Art Tennisfeld irgendwie aufgebaut, ne? Was ja auch irgendwie
Pickleball. Nicht Tennis, ja. Sondern Pickleball, was hier total populär ist in den USA.
Und wo ich gelesen habe, dass Steffi Graf und Andy Agassi wohl Weltmeister im Pickleball sind.
So. Ah, das wusste ich nicht.
Ja, siehst du?
Die sind aber ausgebucht, die Pickleball-Kurse. Also man muss sich dafür eintragen. Und die waren jetzt immer ausgebucht.
Gut, aber bevor ich dir jetzt Informationen über Pickleball gebe, will ich natürlich ganz gerne auf deine Expertise eingehen und so ein bisschen über das Thema, ja, Schwangerschaft, MS. Oder ich glaube, es war eine Session, die du auch mitgehört hast, MS Across Lifespan. Das war ja, glaube ich, so ein Hauptthema. Kannst du so ein bisschen berichten davon?
Ja, das war am Samstag und ich habe mich gefreut. Es war zum ersten Mal, dass ich offiziell von der AEN eingeladen wurde, da auch eine Session mitzugestalten. Und wir waren zu dritt mit der Bilja Jokubaitis aus Melbourne, die Riley Bouvet von UCSF und ich. Und es ging natürlich erstmal allgemein überhaupt um Schwangerschaften. Mein Vortrag war dann immunmodulatorische Therapien. Was gibt's da Neues? Welche neuen Daten, wie ist der Umgang überhaupt mit diesen einzelnen Immuntherapien, was ist zu beachten? Der letzte Vortrag war dann nochmal zur Menopause. Und man muss sagen, dass einfach schon wahnsinnig viel passiert in den letzten 5 Jahren, dass wir einfach tolle neue Daten gekriegt haben, dass man mit den Anti-CD20-Antikörpern gut eine Schwangerschaft planen kann und das Schubrisiko niedrig ist, mit Clatribin allerdings auch. Zu beiden haben wir auch noch Poster, die am Dienstag kommen werden, von meinen Doktorandinnen vorgestellt, die das auch nochmal unterstreichen. Natürlich sind auch nochmal Sicherheitsdaten zum Tecfidera dazugekommen, auch ein bisschen erste Daten zu den Schüben, wobei man sagen muss, dass es keinen Rebound zu geben scheint, aber schon ein Schubanstieg nach der Geburt, der auch höher ist als in den Gruppen derer, die jetzt zum Beispiel ein Anti-CD20 oder Clatribin hatten. Also das wurde noch nie direkt verglichen, aber die gibt es.
Aber spannend ist ja tatsächlich dieses Thema Menopause. Also vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen, weil ich könnte mir schon vorstellen, die Bedeutung von Hormonen ist ja viele Jahre diskutiert worden, dass es schon auch eine andere Situation im Leben ist, ne, von den Patientinnen.
Also das ist so ein gehighlightetes Thema auch von Patientinnen, die betroffen sind. Für die ist Menopause ein wichtiges Thema. Und das Problem ist so, die Studienlage ist so ein bisschen uneinheitlich. Allein dieses Jahr gab es 2 neue Studien, eine aus Norwegen, eine aus den USA. Die eine haben mit einem ganz komplexen statistischen Modell gezeigt, dass es tatsächlich so ein Infliction Point gibt und vielleicht die Progression zunimmt. Die andere hat es nicht gezeigt. Was ich super spannend fand, das war dann der dritte Vortrag von der Riley Bouvet, dass die eine Studie machen und die haben jetzt vollständig rekrutiert mit Bacidoxifin, das ist ein selektiver Modulator am Östrogenrezeptor und das hat im Mausmodell Remyelinisierung gezeigt und die haben das jetzt tatsächlich eine Studie am Laufen, die vollständig rekrutiert hat und da werden wir dann vielleicht auch noch Ergebnisse kriegen.
Glaubst du denn, dass es da grundsätzlich andere Medikamente braucht in der Phase der Erkrankung?
Grundsätzlich ja. Wir wissen ja, also das ist jetzt unabhängig für Menopause. Menopause ist einfach ein Synonym für Altern,
ja,
ne?
Genau,
und das, Degeneration. Und das ist ja doch der Punkt, wo wir einfach super sind, mittlerweile die inflammatorische Aktivität der MS zu beherrschen. Aber dann, wenn es irgendwie Pira, Progression, wie auch immer, dass wir da noch ein bisschen weiterkommen müssen.
Genau, also klingt auf jeden Fall extrem spannend, dass man sich auch da mit den Themen Alter, Gesundheit da doch extrem auseinandersetzt. Hätte man eigentlich vor einigen Jahren auch nicht gedacht, ne?
Nee, das ist auf jeden Fall so. Also das war mein Auftakt am Samstag hier. Aber ist natürlich der größte Neurologenkongress der Welt. Was hast du denn gesehen, Matthias?
Ja, ich hab mich auch eigentlich natürlich versucht, so ein bisschen von der MS wegzubewegen, weil man ja auch die Chance hat, doch ein paar andere Dinge auch zu hören und sich da auch weiterzubilden. Ich muss sagen, mich hat doch so ein bisschen eine Session über Autoimmunneuropathien fasziniert, auch was sich da tut. Man hat ja im Moment doch so das Gefühl, dass die CDP immer mehr in den Fokus rückt und dass das auch sehr, sehr spannend wird, was da kommt. Ich meine, wir hatten ja jetzt für die CDP die Tierstudie, die ja FKT-Gemut eingesetzt hat. Die ist ja letztes Jahr publiziert worden. Ich fand,
und
das
wurde auch hier vorgestellt, tatsächlich in der Plenary-Session letztes Jahr.
Ich meine, letztlich muss man sagen, es ist ja eine sehr komplexe Studie und ich tue mir auch so ein bisschen schwer mit der Studie, weil sie ja letztlich erstmal versucht, die Patienten überhaupt zu filtern, ja, die überhaupt von FKT-Gemut profitieren können. Und dann ist es ja letztlich, muss man sagen, auch eine Upset-Studie, die gemacht wird. Ja, also man nimmt ja der einen Gruppe dann das FKT-Gemut wieder weg und guckt, wer wird schlechter oder wie schnell werden die schlechter. Wahrscheinlich für den Transfer in die klinische Praxis finde ich solche Studien natürlich schwierig. Man hat bewiesen, dass das Konzept funktioniert. Aber ist es dann wirklich möglich, das auch tatsächlich in der Praxis so gewinnbringend umzusetzen? Weil ja auch zum Beispiel, das ist ja auch letztes Jahr, glaube ich, gewesen, die Studie mit Rosanolizixumab, also Rosimab, ich sag's einfacher, die war ja auch negativ. Das Design war lange nicht so kompliziert, da hat man ja einfach prospektiv geguckt, aber da hat's ja nicht so gut funktioniert. War sicherlich auch eine kleinere Studie, qualitativ weniger hochwertig. Deswegen fand ich da eigentlich sehr interessant, wo es jetzt weitergeht. Und das, was weitergeht, ist ja sicherlich jetzt auch mit Komplementinhibition bei der CEDP zu arbeiten. Da gibt es dieses Riliprubat, ein C1-Inhibitor, was letztlich ja auch jetzt in die Phase 3-Studie geht, weil die Phase 2 einigermaßen erfolgreich waren. Und da ist aber ein Head-to-Head-Ansatz gegenüber IVIG. Und das finde ich natürlich schon auch jetzt sehr spannend, herausfordernd, dass man so ein Konzept letztlich anwendet. Und dann gibt's, glaube ich, noch eine andere Firma, Diantus, die auch einen Komplementinhibitor hat, wo auch die Phase 2 erfolgreich ist und es da weitergeht. Was ich auch interessant fand, war mir jetzt auch nicht so klar, obwohl es gerade in Brain publiziert worden ist, dass Rituximab bei dem Klientel keinen so guten Erfolg hat. Ist ja durchaus was, woran wir auch immer gedacht hatten, dass man ja vielleicht mit BC-Depletion bei diesen Patienten auch was erreicht, bei Antimagneuropathien funktioniert es ja auch ganz
genau.
Gut, aber scheinbar die neuen Daten zu CDP nicht so besonders. Und die gute MMN, wo wir auch nur mit den Immunglobulinen eigentlich letztlich eine Möglichkeit haben, da muss man auch sagen, wird jetzt die Komplementinhibition einziehen, weil auch da Phase 2 Studien mit dem C2-Komplementinhibitor, das heißt Empasiprubat, auch ein Probat, letztlich erfolgreich waren. Also das fand ich sehr spannend, sehr interessant. Also ich denke, das wird auch für uns als Neuroimmunologen so die nächste größere Baustelle werden, die CDP. Da tut sich doch einiges.
Ja, also das finde ich auch, das dachte ich letztes Jahr schon, als die Studie vorgestellt worden ist. Ich war jetzt in dieser Session selbst nicht drin, aber auch, also dass es vorwärts geht und klar, wenn man sieht, die MS ist natürlich so ein Prototyp und man sieht, wie weit wir gekommen sind.
Ja, und da fängt es so langsam an. Ich muss sagen, ich finde es auch interessant, aber vielleicht auch risikoreicher, dass man natürlich mit der C1-Blockade sehr früh in der Komplementkaskade einsteigt. Also letztlich ja nicht so hochselektiv ist wie jetzt bei NMOSD oder Myasthenia Gravis.
Wie war denn das Nebenwirkungsprofil?
Da wurde jetzt wenig drüber gesagt. Es war mehr so ein Abriss, also was jetzt alles geht. Es war insgesamt eine Session, die sich mit peripheren Neuropathien, also auch mit Charcot-Marie-Tooth und autonomen Neuropathien beschäftigt hat. Und da war jetzt mit dem Nebenwirkungsprofil gar nicht so viel diskutiert. Es war mehr so, was geht in nächster Zeit, was wird kommen. Also, aber scheinbar, also zumindest war da jetzt kein Fokus drauf, dass das so besonders problematisch ist. Die Idee ist halt, dass man auch letztlich dieses ganze inflammatorische Milieu dadurch verändert und reduziert, dass man eben nicht so viel letztlich auch Opsonierung und Anlockung von anderen Immunzellen hat. Also ich kann es nachvollziehen vom Aspekt her, aber unter Umständen ist es auch tatsächlich risikoreicher, als wenn man selektiver vorgeht.
Ja, das glaube ich schon. Das haben wir auch gesehen. Zum Beispiel, also wir haben ja auch so eine Komplement-Inhibitor behandelte MNMOSD-Kohorte. Da haben wir schon auch Nebenwirkungen gesehen. Und vor allem, wenn die Patienten älter sind, Immunoseneszenz dazukommt, muss man abwarten. Aber ich finde schon, dass es spannend bleibt und es nochmal einfach zeigt, dass die Neurologie ein total spannendes Fach ist, wo wirklich nochmal viel passiert, auch in Erkrankungen jenseits der MS sehen. Ja.
Aber du hast erzählt, du warst auch noch in einer Session, wo es um Oral Communication, also richtig Science dann ging. Und da war, glaube ich, Absetzen auch ein Thema, was besprochen wurde, ne?
Ja, genau. Also das ist ja auch ein Hot Topic im Moment. Absetzen oder Aging mit MS ist auch so das Hot Topic, was das International Trial Committee als nächstes Hot Topic ausgewählt hat. Das war eine Studie aus Kanada, in der eine Studentin aus dem vierten Jahr Medical School die Daten vorgestellt hat. Und die hatten, weiß ich nicht, 250 Patienten, die abgesetzt haben. Auch die meisten waren auf Injectables. Die waren natürlich alle auch schon älter, im Mittel 60 Jahre. Aber was ich interessant fand, auch vor dem Hintergrund, dass die DOT-MS-Studie abgebrochen wurde, die niederländische Studie, da hatten 13% der Patienten einen Schub, 8 Jahre Follow-up gab's. Und so hatte ich mir das jetzt zumindest nochmal notiert, 45% eine neue MRT-Läsion und ein paar davon auch spinale Läsionen. Das war allerdings nicht nochmal extra stratifiziert. Die Conclusio der Studentin, wobei ich mich nicht gemeldet habe, weil bei einer 4-Jahres-Studentin stellt mir jetzt auch keine gemeinen Fragen, war, dass das eigentlich sicher ist, wobei ich sagen würde, wenn die Hälfte neue MRT-Läsionen hat und 13% einen Schub, also das ist noch ein Themenkomplex, wo wir echt mehr drüber lernen müssen, oder?
Ja, ich finde, das mit dem Absetzen ist sicherlich eine der Hauptfragen, die wir im Moment haben. Ich fand ja letztlich die Discoms durchaus ermutigend, dass man sagt, im Sinne der Lebensqualität bei jemand, der über 55 ist, da auch eventuell jetzt Plattformtherapien abzusetzen. Aber letztlich war es natürlich auch vom Ergebnis her so, dass es ja nicht eben den Studienendpunkt erreicht hat. Also es scheint immer noch besser zu sein, man hat irgendwas an Bord, als dass man komplett ohne ist. Nur ich könnte es jetzt mir eben in dieser Klientel älter, länger Zeit stabil, auch im Sinne der Lebensqualität, das war ja so in Discom Supplement kam das ja ganz gut raus, dass es denen doch eigentlich von der Lebensqualität her besser ging, wenn man sie abgesetzt hat.
Ja,
da kann ich, gehe ich d'accord. Aber DOT-MS ist halt für mich ein gutes Beispiel, dass man das nicht zu früh diskutieren sollte, dieses Absetzen. Und ja, wie du sagst, also wenn die jetzt doch so lange auch verfolgt haben in ihrer Kohorte und haben so viele spinale Läsionen auch gesehen, das würde mich auch etwas nervös machen. Also das ist die Frage, ob man das wirklich dann so vertreten kann. Ne?
Also die haben es, wie gesagt, nicht weiter stratifiziert. Das war ein Problem, wie ich finde. Was ich mich aber auch frage, das waren jetzt, Discoms war ja eine wirkliche randomisierte Studie. Das hier war, das war einfach pure Observation, inwieweit wirklich die MRT-Befunde so gut sind, dass neue vaskuläre Läsionen nicht als MS-Läsion fehlgedeutet werden.
Ja, ne?
Also gerade so bei diesen Beobachtungssachen, das ist ja jetzt auch in den neuen McDonald-Kriterien drin, dass man bei den älteren Leuten mit vaskulären Komorbiditäten oder vielleicht auch mal mit einer Migräne besonders vorsichtig ist. Mhm. Das sind natürlich auch solche Fragen.
Ja, obwohl Spinal sollte man natürlich jetzt vaskulär weniger erwarten.
Ja,
deswegen finde ich schon auch bemerkenswert. KT-Zellen war auch Thema, ne, in der Session, oder?
Ja, das ist ein Hype, das stelle ich hier jetzt fest. Also natürlich bei uns auch in den USA, aber ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die jetzt bei der USC da die Neuroimmunologie leitet, die Liliana Amescua, die fangen jetzt auch an mit Studien. Die Gruppen waren insgesamt total klein in diesen KT-Zellstudien. Und ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, dass sie überhaupt eine Plattform hatten für eine Oral Session. Und so richtig viel ist, haben sie so ein bisschen was zur Toxizität gesagt. War okay, jetzt soweit nichts Größeres. Und bei der SPMS hatten sie zwei Patienten, wobei die initial dann in dieser Behandlungsphase auch so ein Pseudo-Flair hatten oder auch eine Verschlechterung. Und dann von einem Patienten wurde eine EDSS-Verbesserung gezeigt, ich glaube von 6-4. Aber das war jetzt N gleich 1.
Ja, ja, gut, das ist das Problem bei diesen Studien, ja.
Und das wollte ich, also was hier nicht bekannt war, ich habe das irgendwann in Deutschland mal auf dem MS-Treffen, in Hamburg gab es ja auch ein paar MS-Patienten, die mit KT-Zellen behandelt worden sind, von denen einige neue spinale Läsionen bekommen haben.
Exakt,
was ja absolut bedenklich ist.
Ja.
Und ich glaube, es waren sogar 3 oder 4 von 5 oder 6 insgesamt. Davon hatten hier die, also auch jetzt zum Beispiel meine Freundin, noch nichts gehört. Ich finde, das ist aber wirklich ein valider Punkt. Was
ja,
denkst
stimmt,
du denn?
Ja, ich habe das auch mit großem Interesse gehört, diese Berichte von den spinalen Veränderungen. Ich persönlich denke auch, die MS ist sicherlich nicht die einfachste Erkrankung für KT-Zelltherapie, weil die so wahnsinnig komplex ist, ne, in vielerlei Hinsicht. Und vielleicht hängt es tatsächlich was damit zusammen. Es gibt ja wohl auch regulatorische B-Zellen, ne, dass das vielleicht auch nicht so gut ist, wenn man die auf die Art und Weise wegnimmt. Aber Carsten, wenn ich dich jetzt schon hier habe, wir haben ja auch noch einen großen Komplex auch an Schwangerschaftsstudien, die auf dem Kongress präsentiert werden. Minore Supranino zur Anti-CD20-Therapie. Da würde mich natürlich, ist ja aus erster Hand, du bist Letztautorin von den Studien, nochmal interessieren, wie sehen die Ergebnisse aus und was ist dazu noch zu sagen aus deiner Sicht?
Also mein Herz geht auf. Tatsächlich, das sind zwei ganz tolle Studien, die das Feld unfassbar weitergebracht haben. Und, das muss man jetzt auch mal sagen, die haben hier in dieser riesen Plenary, in diesem Ballroom, werden die vorgestellt und es sind auch fantastische Ergebnisse. Also die Minore-Studie ist die Schwangerschaftsstudie, die geguckt hat, wenn Ocrelizumab vor der Schwangerschaft oder im ersten Trimenon gegeben worden sind, wie viel Ocrelizumab ist bei dem Baby im Nabelschnurblut bei Geburt nachweisbar. Und von paar 30 Frauen konnte man in niedriger Menge bei 2 Neugeborenen aus dem Nabelschnurblut das Ocrelizumab nachweisen und nur noch bei einem dann nach 6 Wochen ohne einen biologischen Effekt auf die B-Zellen. Das heißt, das war so eine niedrige Konzentration, dass die B-Zellen bei allen Kindern normal waren.
Mhm.
Und das hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass wir zumindest jetzt schon mal in einer ersten Tranche eine Reduktion des Intervalls vor einer Schwangerschaft von 12-4 Monaten runtergegangen sind. Das ist eine super Studie. Und die andere Studie, Supranino, ist die Stillstudie.
Darf ich gerade nochmal zu Minor fragen? Hatte man da die Kinder nicht auch sogar nachbeobachtet und hatte geguckt, wie sie sich entwickeln in Minore? War das da auch Thema?
Ja, also oder? Die Kinder werden auch nachbeobachtet. Da kommen auch noch jede Menge Daten. Ne?
Da
kommen jetzt noch Daten zu den Impfungen und sowieso, wie die sich weiterentwickeln, also die kommen auf jeden Fall. Und wir haben aber auch Daten von 183 Kindern, die unter monoklonalen Antikörpern gestillt worden sind. Eine Mischung, Natalizumab, aber auch Anti-CD20, meistens Ocrelizumab, und haben die nachverfolgt auf Entwicklung, Infekte, Hospitalisierung, Entwicklung, die entwickeln sich genauso wie die Kontrollgruppe. Ne? Mhm. Und dadurch, dass das Register so groß ist, konnten wir diese Kontrollgruppe sogar matchen mit der Antikörperexposition in der Schwangerschaft, aber nicht in der Stillzeit.
Prima, aber du wolltest über Sopranino noch erzählen, also die Stillstudie.
Genau, auch eine ganz tolle Studie, weil das ist so der Link, der uns jetzt zum Ende noch gefehlt hat. Also die Mütter haben das Ocrelizumab gekriegt. Man hat Ocrelizumab gemessen in der Milch. Es ist klar, monoklonale Antikörper gehen zu einem gewissen Teil in die Milch über. Und dann hat man aber das Ocrelizumab auch aus dem Serum des Kindes versucht zu bestimmen, was glücklicherweise nicht gelungen ist, weil einfach kein Ocrelizumab da ist. Und das heißt einfach, wie bei Erwachsenen auch, kann man diesen Antikörper nicht oral aufnehmen, da, um ihn eine biologische Wirkung entfalten zu lassen. Das stimmt auch für Neugeborene. Das ist quasi der Beweis, den wir so explizit in der Neuroimmunologie noch nicht hatten. Und auch hier war es wieder so, dass die B-Zellen normal sind. Und ja, und das Tolle ist, und da sind die Amerikaner auch wirklich neidisch auf uns, dass unsere europäische Fachinformation jetzt auch geändert wurde, in der jetzt drin steht, Ocrelizumab kann in der Stillzeit angewandt werden. Und das ein paar wenige Tage nach der Geburt.
Und man sieht ja an, dass dir das wirklich gut gefällt. Dass
ja, das ist super. Das ist moderne Medizin, die Schwangeren und die Stillenden nicht auszuschließen.
Ja, wunderbar. Ja, ich denke, das ist ein guter Schluss auch noch, der Blick auf diese Studien, die ja wirklich sehr positiv sind, auch für die Verwendung jetzt von hochaktiven Therapien. Kerstin, war sehr schön, dass du heute Morgen da warst und hat mich wirklich gefreut, dass wir uns über die interessanten Themen unterhalten konnten.
Ja, fand ich auch.
Das war die zweite Folge unserer täglichen Neuronews-Updates vom EEN-Kongress aus San Diego. Wir hoffen, es hat Ihnen, hat euch gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. oder einfach nach Nervennahrung-Podcast googeln. Ja, und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Da werde ich Herrn Dr. Marius Ringelstein von der Uni Münster zu Gast haben, wo wir uns über die Neuigkeiten des dritten Tages austauschen werden. Bis dahin, tschüss, wir sehen uns.